Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Paddelschlag-Podcastes. Und in dem wird heute diese Musik hier unter anderem eine Rolle spielen. Ja, und jetzt seid ihr schon entsprechend eingestimmt auf unsere heutige Folge, denn wir gehen rein in das Thema Ocean Sports. Viel Spaß beim Hören. Wir gehen heute sozusagen gemeinsam auf die Weltmeere. Was sich dahinter versteckt, werdet ihr gleich erfahren. Ich darf zunächst mal Guido Wrede begrüßen. Er ist Beauftragter für Ocean Sports und Parakanu beim Kanuverband NRW. Guido, zunächst mal schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Verrat uns doch mal so in 2, 3 Sätzen, wie bist du denn selber überhaupt zum Paddelsport gekommen und was machst du, wenn du nicht gerade paddelst?
Also, wie bin ich selber zum Paddeln gekommen? Eigentlich durch Fernweh, die sich bei mir in ganz jungen Jahren entwickelt hat, dass ich eigentlich schon als 10-Jähriger eigentlich auf Reisen gehen wollte und bei mir im Schwimmverein damals jemand war, der immer berichtete davon, wie man mit einem Kanu die Donau runterfährt oder so etwas machen kann dann da, und das wollte ich dann auch. Und dadurch bin ich dann an den Stausee nach Beinburg in Wuppertal gekommen und habe dann da eigentlich bei den Kanadierfahrern Fuß gefasst und bin da eigentlich mehr oder weniger verhaftet worden sofort.
Weil damit dein Fernweh sozusagen geheilt werden kann oder befriedigt werden kann im weitesten Sinne?
Ja, im weitesten Sinne schon, denn ich sag mal, durch den Sport, mittlerweile sind 47 Jahre in diesem Sport, bin ich schon ziemlich in der Weltgeschichte rumgekommen. Also durch Wettkämpfe an Orte, wo ich mit Sicherheit nie hingekommen wäre, wenn ich diese Sportart nicht betrieben hätte.
Jetzt hast du ja schon von deinem Einstieg berichtet. Irgendwann kam ja dann das Thema Ocean Sports dazu. Jetzt müssen wir natürlich einmal erklären, was genau ist denn eigentlich Ocean Sports? Weil ich muss gestehen, die Begrifflichkeit Ocean Sports verbinde ich jetzt nicht direkt mit Kanusport.
Nein, das ist auch eigentlich ein Sammelbecken oder ein Sammelbegriff eigentlich für alles, was paddeltechnisch auf dem offenen Meer unterwegs ist. Man kann so 2 historische Linien eigentlich festlegen. A, einmal das, was so den Surfski, den wir heutzutage kennen, der kommt eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der Lebensrettung raus. Die Australier, die Amerikaner, die haben ja ganz viel ihre Strände bewacht und da haben sich die Lebensrettungsjungs und Mädels haben Kajaks genommen, die schwerer gemacht, die speziell drauf vorbereitet, damit man durch Wellen fahren kann, damit man Leute da retten konnte. Wer, ich sag mal, die Fernsehserie Thomas Magnum kennt, der sitzt da in einem so einem Boot, was die Ursprungsformen des Surfskis sind. Dann hat man die dann weiterentwickelt und hat die jetzt zu wirklichen Rennbooten dann ausgebaut, indem man sie verlängert hat, schmaler gemacht hat. Und da werden dann heute Wettkämpfe drauf bestritten. Die andere Richtung kommt eher aus dem pazifischen Raum her. Die polynesischen Völker haben mit diesen Auslegerbooten im Prinzip den ganzen Pazifik bevölkert. Man muss sich vorstellen, die Tahitianer sind von Tahiti aus knapp 3.500 Kilometer über den Pazifik gepaddelt und haben Hawaii bevölkert.
Denn wenn du Auslegerboote sagst, dann sind so Outrigger.
Genau, das sind Outrigger und die gibt es dann halt eben in 2 verschiedenen Sorten. Die ursprüngliche Form des Auslegerbootes, sage ich jetzt mal extra so, die deutsche Begrifflichkeit ist der Va'a, der aus dem französischen Teil, die sind knapp 7 Meter lang, sehr schmal, haben einen Ausleger auf der linken Seite und keine Steueranlage. Da sitzt man so ein bisschen drin, aber fährt es mit einem Stechpaddel. Damit hat man die ersten Jahre diesen Sport betrieben, oder besser gesagt, es war ein Fortbewegungsmittel in erster Linie gewesen, gab es in Form von 1er, 4er, 6er. Und diese Boote sind dann auch in den USA angekommen und die haben natürlich sehr schnell ihren Spieltrieb, sage ich mal, entwickelt und haben dann gesagt, okay, die Boote sind sehr lang, wir wollen damit in den Wellen fahren, wir wollen vielleicht auch gezielt irgendwo hinkommen, lass uns die mit einer Steueranlage versehen. Und das war dann die Geburtsstunde des Outriggers in dem Sinne. Da wird die englische Begrifflichkeit genommen für den anderen Bootstyp, der halt eben ohne Steueranlage ist, wird die französische Begrifflichkeit, den Va'a, benutzt.
Okay, also dann haben wir jetzt schon mal die Bootsklassen. Es gibt aber wahrscheinlich ja dann auch sehr unterschiedliche Rennklassen, was es ja gerade auch schon angedeutet.
Dann gibt es halt eben Im Bereich der Surfski, die sind eigentlich immer nur auf dem offenen Meer unterwegs. Dagegen die Waas kommen ja aus der ursprünglich auch aus dem Lagunenbereich her, also flaches Wasser. Und da hat man natürlich dann irgendwann auch angefangen, boah, wir wollen halt die Schnelligkeit mal messen, nicht nur eine lange Distanz. Normal sind so Wettkämpfe, die man jetzt mittlerweile bestreitet, so zwischen 18 und 25 Kilometer im Regelfall lang. Es gibt natürlich auch längere Distanzen dann da oder Etappenrennen dann da. Aber die Waas nutzt man halt eben auch noch für den Sprintbereich. Sprintbereich heißt da, da werden Rennen 500 Meter, 1000 Meter, 1500 Meter gefahren. Zum Teil dann halt eben auch mit Wänden. Also da geht es dann wirklich um die Schnelligkeit dann da.
Wenn du die Geschwindigkeit ansprichst, wie schnell ist man da unterwegs?
Kann
man
das sagen? Also die 500 Meter Distanz wird schon unter 2 Minuten bestritten. Also das ist schon annähernd so schnell wie ein guter Kanadierfahrer, die 500 Meter fährt dann da.
Also sehr flott. Also,
ja, aber da mischen wir Europäer nicht groß mit.
Ja, da sind wir ja auch bei der in Anführungszeichen Problematik. So viele Ozeane haben wir ja jetzt ja nicht direkt vor der Tür, genau. Ocean Sport sozusagen zu betreiben.
Ja, also hier in Europa generell werden die Boote halt schon eigentlich im Binnenwasser überwiegend benutzt. Also da hat auch die Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, am Bootsbau ist da drin eingeflossen, dass man gesagt hat, so okay, die Boote, die jetzt die Amerikaner ursprünglich hier rübergebracht haben, waren halt für Wellen bis zu 6-7 Metern oder so ausgelegt. Also wirklich speziell auf welliges Wasser. Und dann gibt es die ersten Bootsbauer, die dann hier in Europa entstanden sind, die gesagt haben, okay, wir bauen Boote für hier entwickeln. Die sind mittlerweile mehr gerade gebaut, dass sie halt eben die kleinen Wellen, wie wir sie auf der Ostsee haben oder auch auf der Nordsee. Denn ich sag mal, die Nordseewellen sind anders als Atlantik- oder Pazifikwellen. Sie sind kürzer, sie sind zwar auch hoch zum Teil, aber die Wellenfolge ist wesentlich schneller als die man sonst auf den großen Gewässern dann da hat. Und da hat man die Boote dann halt eben angepasst. Mhm. Und hier in Deutschland, ich sag mal, sind 95% aller Paddler, die im Ocean unterwegs sind, sei es Surfski-Fahrer oder Outrigger-Fahrer oder Waa-Fahrer, fahren Binnengewässer. Mhm. Wir haben zwar viel Küstenlinie, aber nutzbare Küstenlinie ist eigentlich nur die Ostsee. Alles, was an der Nordsee ist, ist durch die vorgelagerten Inseln plus der Gezeiten halt äußerst schwierig zu bepaddeln.
Aber jetzt kann ich mir vorstellen, ist es der Traum eines jeden europäischen Ocean Sports Sportlers, mal wirklich auf einen Ozean auch rauszugehen. Du hast ja eben schon beschrieben, klar, die Boote müssen dann anders geshaped sein, anders gebaut sein. Was bedeutet das für die Paddeltechnik denn? Inwiefern ist das anders oder herausfordernder dann auch?
Man muss sich vorstellen, Paddeln auf dem offenen Meer, gerade bei großen Wellen, ist ein klassisches Intervallpaddeln. Man muss auf die Welle draufkommen, man will sie ja möglichst irgendwie wieder nutzen, um also runterzureiten oder vor dem Wind zu kommen. Das heißt halt schnelles Antreten, dann kommt wieder eine Phase, wo ich vor dem Wind, vor der Welle laufe. Da kann ich mich ein bisschen entspannen. Dann muss ich aber sofort schon wieder sehen, wo ist die nächste Welle, die ich nehmen kann. Dann geht es wieder antreten. Also es ist zwar wie die Kanu-Rennsportler auch mit viel GA-Training verbunden, aber man muss sehr, sehr früh anfangen, wirklich die Intervalle da einzubauen. Und was natürlich ist, die Streckendistanzen sind deutlich über dem, was man sonst so hier im Wettkämpfen auf dem Flachwasser dann bestreitet. Und das ist halt die Problematik, die dann alle hier in Mitteleuropa haben, die auf Binnengewässer trainieren, dass denen einfach diese Erfahrung fehlt.
Wenn man sich so Videos anschaut, sieht man ja teilweise auch sehr lange Boote, weil dann auch sehr viele Sportlerinnen und Sportler drin sitzen. Und natürlich, wenn ich dann so eine Welle hochpaddel, hochreite oder wie auch immer, hänge ich ja teilweise dann auch wirklich in der Luft, ne? Ja. Da ist auch nichts mit Paddelschlag ins Wasser, da ist Leere.
Ja. Also da kann man sehr schöne Bilder, also es gibt so 2 Rennen, die finden vor Australien statt. Das Hamilton Cup dann da laufen Wind und Unterwasserströmung genau gegeneinander. Und dadurch entwickeln sich tierische Wellen dann da, die fährt man dann mit dem Sechser. Und da heißt es halt eben dann auch die Ruhe bewahren. Dann hängt der vordere Mann im Sechser, hängt dann in der Luft und hat nichts. Aber die Bewegung muss im Boot gleich bleiben dann da. Also da sind wir natürlich definitiv hinten dran. Uns fehlt halt die Zeit auf dem Wasser, auf dem bewegten Wasser, wenn wir irgendwo hinfahren.
Weil man wahrscheinlich die Welle ja auch nochmal anders lesen muss.
Genau. Dann, ne? Das Lesen, das Erkennen. Wo ist die Welle, die ich nehmen muss dann da? Ne?
Du hast jetzt die Wettbewerber dann auch vor Australien schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, da gibt es sehr traditionelle Rennen, die dann auch wahrscheinlich dann auf der Bucketlist stehen für Oceansportler.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, was für jemand, der ein bisschen mit Mannschaft was gerne tut, ist natürlich Molokai Ho. Das ist das klassische Rennen zwischen der Insel Molokai und Oahu in Hawaii, also auf den Inseln da draußen. Knapp 70 Kilometer, das ist, glaube ich, so die inoffizielle Weltmeisterschaft für diese Bootsklasse dann da. Dann gibt's aber auch schöne und wirklich gute Surfski-Rennen. Die finden auch entweder unten in Südafrika, gibt's einige wirklich tolle Spots, wo halt jedes Jahr große Rennen stattfinden, oder halt eben in Australien. Mhm. Und in diesen beiden Ländern ist der Sport auch ja, schon so, dass es lukrativ ist. Also da gibt es schon ordentliche Preisgelder.
Okay, gibt's auch was zu verdienen.
Da
zu
kann man auch sich zumindest mal seine Reise finanzieren mit.
Und je nachdem, welchen Wettbewerb man sich anschaut, gibt's ja tatsächlich auch diese Besonderheit, dass teilweise die Mannschaft auch wechselt, ne? Auf offenem Wasser, das musst du uns bitte einmal erklären.
Also das ist so, der Klassiker ist da entstanden halt bei diesem Molokai-Rennen zwischen Molokai und Oahu. Da gehören 10 Leute in ein Team. Mhm. Und die fahren dann halt auf der Insel Molokai, starten halt. Also dieses Jahr waren es, glaube ich, 92 Sechser, die da gestartet sind. Also es ist ein gigantisches Bild. Und dann müssen die erste Stunde müssen die fahren, ohne zu wechseln. Jedes Boot hat ein Begleitmotorboot dabei. Da sitzen die 4 Austauschpaddler drin. Ja. Und dann wird irgendwo festgelegt, es gibt einen Team-Captain im Boot und er legt fest, so, wir wechseln jetzt. Dann gibt es eine Ansage, dann fährt das Motorboot knapp 200 Meter voraus, setzt die auszutauschenden Paddler ab, die schwimmen also im Meer, und dann muss das funktionieren. Der Steuermann des Sechsers muss diese Personen finden. Wenn es jetzt flach ist, ist das kein Thema, aber man hat sehr schnell mal 5 Meter, 6 Meter Wände.
Und sieht die nicht.
Und dann muss man wirklich sich bemerkbar machen und dann muss das klappen. Die Leute, die aussteigen, springen zu der Seite lassen sich aus dem Boot rausfallen, wo der Ausleger weg ist, also wo kein Ausleger ist. Und die einsteigen, kommen von der Auslegerseite aus rein. Während der Zeit steht natürlich dieses große Boot fast, oder man versucht, möglichst wenig Fahrt zu verlieren. Da muss mitunter sogar noch Wasser eben rausgeschöpft werden, die Spritzdecke wieder zu, Paddel genommen werden, und dann muss es weitergehen dann da.
Da muss ich ja auch sehr bewegtem Wasser in so ein Boot einsteigen.
Ist jetzt und vor allem, man muss auch erstmal vom Kopf her so ein bisschen frei sein da. Also weil es gibt doch den einen oder anderen Fisch, der dann auch schon mal unterwegs ist.
Wäre jetzt meine Anschlussfrage. Also gemütlich wäre es ja tatsächlich, wenn man sagt, okay, dieses Boot fährt da sozusagen, das Motorboot fährt da an die Seite und man kann irgendwie, aber nein, man muss ins Wasser.
Man muss ins Wasser,
eine gewisse Zeit ja auch in dem Wasser verbringen.
Ja.
Und dann denkt man ja auch vielleicht mal drüber nach, was schwimmt denn hier rechts und links um mich herum.
Aber ich glaube, in dem Moment ist dieser Gedanke an die Fische, die im Wasser sind, weniger da. Also da ist, glaube ich, eher das Adrenalin hoch, wirklich das Boot zu finden, wirklich da vernünftig reinzukommen, weil jeder zweite Versuch, da wieder reinzuklettern, man muss einfach denken, das Boot schwimmt mit seinem Süllrand knapp 40 Zentimeter oberhalb der Wasserlinie.
Okay.
Also da muss ich versuchen, mit Schwung reinzukommen, um natürlich dem Boot so wenig wie möglich Fahrt wegzunehmen, weil ich sag mal, so ein 14 Meter langes Boot wiegt, ich meine, die neuen sind mittlerweile unter 100 Kilo, aber so im Schnitt zwischen 150 und 200 Kilo wiegen die dann doch, plus den Leuten dann drin. Das will man natürlich schnell wieder in Bewegung haben.
Wenn man das jetzt mal so vergleicht, zum Beispiel mit einem Staffellauf bei der Leichtathletik, da ist ja die Stabübergabe manchmal sehr entscheidend sozusagen über Sieg und Niederlage. Hier ist wahrscheinlich dann der Wechsel sehr entscheidend.
Das ist sehr entscheidend dann da. Ja, also das macht schon viel aus. Natürlich ist bei so einem Rennen über so eine Distanzlänge natürlich auch Erfahrung halt wichtig. Der Steuermann muss einfach die Gegend kennen. Also da ist es halt eben auch Bedingung, wenn europäische Teams an den Start gehen, die müssen einen ortskundigen Steuermann haben.
Okay,
also wenn wir Deutschen jetzt, wir könnten 12 Leute haben, trotzdem der Steuermann muss ein Native sein, also einer von den Inseln dann da. Das lassen die sonst nicht. Das ist auch einfach ein Sicherheitsrisiko.
Da sind wir generell beim Thema Sicherheit und Ocean Sports. Ja. Das ist ja auch nochmal ein ganz gesondertes Thema und ein ganz besonderes Thema, weil auf offenem Meer ja nun mal auch mehr passieren kann, theoretisch. Wie geht ihr damit um?
Also hier in Europa sind wir deutlich auf der sichereren Seite als zum Beispiel die Amerikaner dann da. Also man muss sagen, diese Rennen da vor Ort, die übers offene Meer gehen, da trägt keiner eine Schwimmweste. Die okay. gehen so ins Wasser. Mhm. Und die gehen auch so wieder raus. Und also auch im Einer oder sonst irgendwas. Hier dagegen haben wir schon klare Vorgaben, dass solche Rennen mit Schwimmweste gefahren werden müssen. Die Leash, das ist also im Prinzip eine Leine, wie man sie bei den Zap-Leuten oder bei den Surfern schon mal so kennt, wo dann der Körper meistens übers Fußgelenk eine Verbindung direkt mit dem Boot hat, damit man, wenn man rausfällt, das Boot nicht abhaut und man kann die Hand benutzen, um das Paddel zu halten. Mhm. Dann werden bei den größeren Rennen, die dann halt eben Downwind sind, mittlerweile vorgeschrieben, dass die Leute ein Handy mit dabei haben und viele Veranstalter geben auch Tracker mit SOS-Funktionen mit. Mhm. Die haben wir auch schon wirklich einmal auch nutzen müssen. Also in den ganzen Jahren.
Macht ja auch absolut ja. Sinn, ne? Weil ja. da draußen ist nicht die nächste Notrufsäule sozusagen.
Ja, genau. Man kann natürlich auch so viele Motorboote auf dem Wasser haben. Also wenn man mit einem Starterfeld von 120 oder 150 Sportlern auf Wasser geht, die ziehen sich auf einer Distanz von, ja, ich sag mal 22 Kilometer, wenn wir jetzt mal die Distanz der letzten deutschen Meisterschaft, da geht es von Rerik hoch bis nach Bürgerende, also um Kühlungsborn und so Heiligendamm drumherum, dann zieht sich dieses Feld auf fast 4 Kilometer auseinander dann da. Und das kann man alles gar nicht überwachen. Dann geht jemand ans Ufer und man findet ihn nicht wieder. Man muss ihn ja irgendwo wieder einsammeln. Da ist dann so ein Tracker wirklich gut. Der drückt einmal drauf, dann gibt's halt eben über Mobilfunknetz an die Rennorganisation genau einen GPS-Standort, wo befindet er sich. Dann kann man den, dann weiß man auch, wer es ist. Die sind sofort personifiziert. Wer hat diesen Tracker XY erhalten? Dann kann man den auf seine Handynummer, die er hinterlegt hat, anrufen. Brauchst du Hilfe oder bist du nur ans Land gegangen?
Okay.
Und dann kann man alles weitere planen dann da.
Lass uns nochmal eben beim Thema Sicherheit bleiben. Gerade in der Vorbereitung eines Rennens oder einer Tour raus sind wahrscheinlich auch einige Dinge zu beachten. Also ich glaube, ihr müsst noch mal wesentlich genauer hingucken, wie entwickelt sich das Wetter, wie kann es gegebenenfalls auch umschwingen, wie ist was mit Wellengang und Co. Ne?
Also ständiger Begleiter ist eigentlich bei, gerade für diejenigen, die solche Rennen organisieren, diese klassischen Apps, wo man mittlerweile Wettervorhersagen kriegen kann. Da gibt es ja so Sachen, die für ein Handy schon sind, aber wir versuchen halt eben dann auch irgendwie mit den örtlichen Wetterstationen Kontakt aufzunehmen, damit wir qualifiziertere Aussagen haben, wie entwickelt sich der Wind in den nächsten 3 Tagen, weil zum Beispiel für so eine deutsche Meisterschaft, da heißt es nicht, das Rennen findet Samstag statt, sondern das Rennen findet in dem Zeitraum Freitag, Samstag, Sonntag okay. statt, damit man dann entscheiden kann, an dem Tag, sind die besten Bedingungen.
Das beste Wetterfenster sozusagen.
Das beste, beste Wetterfenster, dann wird auch die Uhrzeit festgelegt. Mhm. Darüber hinaus muss man natürlich auch immer einen Kontakt haben zu den örtlichen Sicherungskräften dann da. Die kennen natürlich die Gezeiten, die Wetterentwicklungen viel, viel besser. Also wir haben vor 3 Jahren haben wir ein Rennen abbrechen müssen, weil sich auf der Ostsee auf einmal eine Windhose aufgebaut hat. Und wir da dann halt eben auf die örtlichen Kräfte zugegangen sind. Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Kommt die auf uns zu oder zieht die weg? Und er sagt, nee, bei dem Windverhältnis und bei dem Wärmeverhältnis, die wir haben, kommt die auf uns zu. Und dann haben wir halt abgebrochen, haben die Leute runtergeholt.
Also Safety first auf jeden Fall,
ja,
auch.
Auf jeden Fall.
Und ich kann mir vorstellen, es gibt auch so gewisse, sagen wir mal, Grundvoraussetzungen, die man als Sportler oder Sportlerin im Ocean Sports mitbringen sollte.
Auf jeden
Was
Fall.
Was gehört dazu?
Also ich sag mal, über eine vernünftige Fitness sollte man schon auf jeden Fall verfügen dann da. Man sollte auch über Erfahrung mit Paddeln auf dem offenen Meer haben. Ich sag mal, es ist definitiv was anderes, als wenn ich 20 Kilometer auf einem Stausee oder auf einem Fließgewässer unterwegs bin, wenn ich 20 Kilometer auf dem offenen Meer bin. Ich habe Wechsel in Wellen, Wind und so weiter drumherum. Natürlich empfehlen wir jedem und sagen wir, bei vielen Veranstaltungen wird sogar gefordert, ein ärztliches Attest. Also das zumindest mal einmal im Jahr ein vernünftiges Belastungs-EKG gemacht wird und sonstige Sachen, so wie es halt in vielen anderen Sportarten ja auch ist dann da.
Um es vielleicht an der Stelle auch nochmal explizit zu sagen, weil das bei uns hier im Paddelschlag-Podcast auch sehr, sehr wichtig ist. Leute, zieht euch bitte eine Weste an, auch wenn ihr jetzt teilweise hört. Ne? Es wird keine Weste getragen. Der ein oder andere mag das so handhaben, aber es macht ja absolut Sinn.
Also als Veranstalter sind wir hier in Deutschland eigentlich immer dahinterher, dass wir sagen, ist Weste Pflicht. Da kann es auch warm sein, das ist egal.
Klar, also, man kann ja auch mal einen Hitzschlag kriegen oder ähnliches und ist eben froh, wenn man zumindest eine Auftriebshilfe hat. Wie schnupper ich denn rein in das Thema Ocean Sports? Also, ne, ich meine, wir sind jetzt hier in NRW unterwegs. Gehe ich da zu einem normalen Kanuverein und sage, ich möchte jetzt gerne mal Ocean Sports bei euch probieren? Oder
welche? Also es gibt ganz viele Vereine mittlerweile, die das so für Freizeitpaddler anbieten. Mhm. Also da muss man vielleicht auch einfach sagen, was macht diese Sportart eigentlich aus? Das ist ganz interessant, denn mit einem und demselben Sportgerät kann ich eigentlich die gesamte Bandbreite abdecken. Ich kann freizeitmäßig damit paddeln, ich kann mit der Familie paddeln und ich kann mit demselben Gerät auch Wettkampfsport betreiben. Das bietet halt eben dieser Vorteil, weil alle sind sehr stabil, alle Boote bieten die Möglichkeit, aus dem Wasser raus wieder einzusteigen. Man muss jetzt keine Eskimo-Rolle können, weil die funktioniert bei beiden Bootstypen nicht. Ne? Und da kann man halt eben dadurch, dass der Ausleger an einem Boot dran ist, kann man wieder reinklettern. Und bei den Surfski kommt man super von hinten oder von der Seite wieder rein. Das ist halt der Vorteil dann da. Und deshalb haben viele Vereine diese Boote auch bei sich im Portfolio drin. Dadurch, dass man jetzt auch auf einigen Seiten, beim DKV gibt es ja die Seite, wo man Vereine filtern kann, welche Sportart betreiben die. Da animiere ich hier gerade die NRW-Vereine auch immer wieder einzutragen. Habt ihr Ocean bei euch vertreten? Und sonst landen natürlich die Anfragen dann bei mir, wenn es auf der Geschäftsstelle aufläuft. Jemand sagt so, ich möchte gerne das mal auszuprobieren, dann heißt es, melde dich mal bei Guido, der kann dir sagen, wen gibt es in der Nähe oder mitunter hole ich sie mir dann halt eben nach Wuppertal hin, weil da ist ein wirklich gutes Gewässer, weil klein, Aquariumbedingungen, da kann man jeden erstmal reinsetzen. Dann,
okay. Vereine findet ihr natürlich wie immer unter kanu-vereine.de, findet ihr die Übersicht und könnt dann entsprechend auch filtern nach den Vereinen. Und wenn man jetzt mal speziell nochmal auf NRW schaut, welche Wettbewerbe, Veranstaltungen und Co. gibt es hier im Bereich Ocean Sports?
Also es gibt hier seit einigen Jahren, fast über 10 Jahren eigentlich schon eine kleine NRW-Cup-Serie, mal mehr, mal weniger Rennen dabei. Dazu gehört lange Zeit ein Rennen in Zanten auf der Nord- und Südsee. 2 Rennen bei uns in Wuppertal auf dem Stausee. Da gibt es einmal ein Langstreckenrennen, einmal ein Staffelrennen. Dann haben wir auf der Bever im Oberbergischen ein Rennen. Jetzt hat es dieses Jahr das erste Mal im Frühjahr ein Rennen auf dem Wolfsee in Duisburg gegeben. Also ich habe jetzt schon eine Anmeldung. Die Essener wollen was auf der Ruhr machen. Okay. Also es ist immer so, man muss so ein paar Enthusiasten haben, die sagen so, wir wollen das gerne machen und dann melden die sich im Regelfall bei mir und ich gebe dann so ein bisschen Schützenhilfe, was braucht er, weil solche Veranstaltungen sind halt mit kleinem Aufwand zu betreiben. Man muss keine große Ballonierung haben, ein bisschen Sicherung braucht man nur, aber die ist deutlich unter dem, als wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt mit 5 Booten, 20 Leuten im Drachenboot unterwegs, da muss ich natürlich viel höhere Sicherheit aufbauen. Klar. Das geht hier ganz einfach.
Und damit wären wir ja tatsächlich dann auch bei deinen Aufgaben im Verband. Das gehört dann so zum Beispiel dazu, die Wettbewerbe so ein bisschen mit zu koordinieren, zu unterstützen?
Genau, also das ist so eine der Aufgaben dann da, dass ich da versuche, das so ein bisschen zu handeln, auch Leute zu motivieren, mal was zu machen, mal vor Ort fahren. Ich nehme auch schon mal 2, 3 Boote auf dem Dach und fahre mal irgendwo zu einem Verein hin, die sowas mal sehen wollen. Wie geht das überhaupt? Und ja, dann ist halt da auch so ein bisschen die Funktion, die ist aber dann schon wieder auch übergreifend, so ein bisschen zu gucken, wen kann man für die ein oder andere Teams benutzen, um halt auf eine WM zu fahren oder sowas.
Also so weitestens in der Talentsichtung.
Talentsichtung,
inkludiert sozusagen.
Genau, ja.
Hol uns nochmal eben ab. die Boote, die sind ja dann sehr speziell.
Ja.
Die kriegst du jetzt wahrscheinlich auch nicht in jedem Kanu-Shop sozusagen hinterhergeschmissen. Wo kriegt man sowas überhaupt und wer baut es und was kostet es am Ende?
Also ich sag mal, im Bereich der Surfski gibt es mittlerweile viele Anbieter über die klassischen Bootsbauer, Plastex, Nelo, Weida. Die größten Anbieter sind im Moment eine südafrikanische Firma, da ist die Firma Fenn. Mhm. Dann gibt es aber halt auch noch Epic, die aus den USA kommen. Da ist der Markt sehr breit. Da gibt es noch NK-Gets und so weiter aus dem skandinavischen Raum her. Im Outrigger-Bereich ist es eher ein bisschen schwierig. Da gibt es einen ganz kleinen, feinen Hersteller hier in Deutschland. Der ist aber im Customs-Bereich unterwegs, die Firma Nalu. Dann gibt es aber hier mehrere Leute, die dann Boote importieren. Es gibt einen Hersteller in Italien, die Firma Allwave. Und dann gibt es halt noch zwei, drei Amerikaner, die dann halt eben über französische Großhändler was hier hinkriegen dann da.
Und kostenmäßig, wo liegen wir da?
Bei dem wir fangen mal bei dem einer bei knapp 3.000 Euro in der einfachsten Version an. Und ich glaube, der kann jetzt auch mal 8.000 Euro dafür ausgeben für einen.
Okay, das ist ein bisschen hübscher Abbild.
Ja, bei den Sechsern sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Die liegen dann so zwischen 12.000 und 20.000 Euro dann da.
Okay.
Surfski sind ein bisschen günstiger, weil höhere Stückzahlen produziert werden.
Mhm.
Deutlich höher dann da. Die liegen schon, die fangen so bei 2.600 Euro an. Und da kann man natürlich auch, wie alles mittlerweile, kann man nach oben hin
nach
keine
oben,
Grenze.
Nach oben ist offen und stell mir vor, gerade bei den Outriggern und Co., das schafft man sich ja wahrscheinlich nicht als Privatmensch an, sondern es ist meistens ja dann über einen Verein irgendwie organisiert, ja, oder?
Ich würde eher umgekehrt sagen.
Ja?
Also ich würde sagen, bei den Outriggern sowie auch Surfski sind so 80% privat, 20%.
Wow, okay. Clubs. Hätte ich jetzt genau andersrum formuliert.
Oder also wo es dann wieder anders ist bei den Sechsern. Da ist meistens Vereine, die das dann nehmen, weil das ist natürlich auch eine Lagerschwierigkeit. Ne? 14 Meter langes Boot mache ich mir mal nicht eben in die Garage rein. Danke. Dagegen so einen Outrigger, den schnappe ich mir aufs Dach oder einen Surfski und fahre den auch notfalls mal eben in den Garten oder sowas dann da.
Jetzt bist du ja auch Beauftragter für den Parasport.
Ja, 2013 war hier in Duisburg WM, Kanu-Rennsport, und da waren erstmalig die Parakanuten daran angegliedert, um die Stechpaddelfraktion im Parasport abzudecken, hat man sich entschieden, die sollen VAA fahren.
Ah, okay.
Und damals ist der damalige Regattaleiter Otto Schulte auf mich zugekommen, sag mal, Guido, du hast doch so Boote bei dir. Kannst du uns die mal zur Verfügung stellen? Und dann bin ich hier nach Duisburg gekommen, habe da die Boote, die ich zur Verfügung stellen konnte, mitgebracht. Und dann wurde ich da sofort von der damaligen Beauftragten für Parasport, Christel Schlesio, gefragt, sag mal, Guido, kannst du uns hier helfen? Wir brauchen mal so ein bisschen Handling.
Ja, wie man sozusagen Ehrenamt.
Und ich hatte null Erfahrung mit Sport, mit bewegungseingeschränkten Menschen, mit Leuten, die beinamputiert waren oder sonst oder Querschnitt hatten. War also für mich also wirklich eine der anstrengendsten Veranstaltungen schlechthin, weil ich halt einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, gehemmt war, dann damit in umzugehen. Und ja, dann bin ich dann da reingerutscht und dann kam der eine oder andere zu mir, sag mal, Guido, ich brauche so ein Boot. Dann habe ich gefragt, ja, wo paddelst du denn? Ja, da und dort. Ja, ich sage, aber die haben aber eigentlich von Kanadierfahren da gar keine Ahnung. Wo wohnst du denn? Ja, dann kannst du auch bei mir in Wuppertal trainieren. Und so bin ich dann da reingerutscht und habe mich dann so ein bisschen halt hier auch in NRW so mit den anderen ein bisschen abgestimmt. Und irgendwann fragte der Jens dann halt nach.
Jens Lüttke, Kanuverband, ja.
Kannst du nicht auch den Referenten dann da machen, dann da, damit zumindest ein festen Ansprechpartner ist?
Aber ich kann mir vorstellen, du bist belohnt worden von vielen Menschen, die sehr glücklich auf dem Wasser jetzt unterwegs sind, oder?
Also es ist viel Arbeit, aber es ist immer interessante Arbeit, weil keiner der Sportlerinnen und Sportler, die da auf einen zukommen, man durch ein Raster schieben kann. Man muss auf jeden individuell eingehen. Das sind ja auch alles Persönlichkeiten. Es ist nicht so, wie man jetzt normal im Rennsport sagt, okay, ich fange jetzt mal mit den Schüler B an. Den kann ich sagen, du musst das so machen und dann machen die das so. Nein, also da sind ja Sportler, die haben ja ein Ereignis in ihrem Leben schon gehabt, was zu Veränderungen geführt hat. Und wenn die dann da rauskommen und sagen, wir wollen uns aber wettkampfmäßig weiter messen, dann haben die ja gefestigten Charakter, dann haben die auch feste Vorstellungen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz anderes Arbeiten mit denen. Auch nicht immer einfach.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann klappt, dann ist ja die Belohnung eben eine schöne, weil strahlende
Gesichter. Wenn man dann seinen Sportler auf eine WM bringt und er geht als Weltmeister dann da weg, dann ist es natürlich eine schöne Belohnung.
Also ich merke schon, das Ehrenamt macht dir Spaß, auch wenn du da so ein bisschen zugeleitet worden bist, tatsächlich. Ja. Welche Herausforderungen hast du so im Verband dann auch tagtäglich anzugehen?
Ja, ich sag mal, die Herausforderungen liegen eigentlich in der Arbeit, weniger in der eigentlichen Verbandstätigkeit dann da, sondern ich sag mal, man sieht natürlich allgegenwärtig die Probleme, wie kann ich Nachwuchs, egal ob es jetzt für den Ocean-Bereich ist oder halt eben auch für den Para-Bereich, wie kann ich die zum Paddeln kriegen? Beim Para-Bereich ist es sehr, sehr schwierig, an interessiert oder an mögliche Sportler dranzukommen, denn da ist eigentlich so mehr der Zufallsprodukt, das Zufallsprodukt, dass da jemand kommt, der sagt so, ich habe irgendwo gelesen oder sonst was, da wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir vielleicht eine bessere Kooperation mal mit BG-Krankenhäusern oder so etwas aufbauen könnten, um da halt frühzeitig auf Menschen, die ein Ereignis in ihrem Leben gehabt haben, was zu einer Einträchtigung ihrer Beweglichkeit geführt hat, aufgreifen zu können und so sagen, du, das wäre doch eine Aktion. Hast du nicht Lust dazu, das zu machen? Basketball, Rollstuhl-Basketball kennt natürlich jeder. Vielleicht dann auch mal irgendwie noch Rollstuhl-Tennis, aber dass man dann auch paddeln gehen kann, da ist für viele erstmal eine große Hemmschwelle dann da.
Klar, weil noch das Wasser auch dazukommt und
genau,
die Frage.
Obwohl gerade da sich eigentlich viele, ich sag mal, Menschen, die im Bewegungsbereich ihre Einschränkungen haben, im Wasser ja wohlfühlen. Schwimmen können die meisten ja. Und es oftmals fallen ja dann ihre Einschränkungen dann deutlich weniger auf. Aber diesen Weg einfach erstmal ins Boot zu machen, da dran zu kriegen. Wenn man die hat, ist es meistens einfach.
Also auf jeden Fall auch eine tolle Möglichkeit, sich wieder ein Stück weit Freiheit zu erarbeiten,
genau,
wieder am aktiven Leben dann auch teilzunehmen. Bleiben wir noch mal eben bei der Nachwuchsarbeit stehen. Wir wollen ja Menschen begeistern tatsächlich für die jeweilige Disziplin auch des Paddelsports. Was begeistert dich denn so am Ocean Sports Thema generell?
Also begeistert tut mich wirklich das, was ich vorhin schon mal so zwischendurch sagte, dass man wirklich alles machen kann. Ich kann mir mein Boot nehmen. Ich komme jetzt vom Kanadierfahren her. Ich habe es viele, viele Jahre selber im Kanadier gemacht. Auf dem Knien habe ich nicht mehr die große Lust zu. Da tut auch alles weh. Also setze ich mich auf meinen Outrigger oder setze mich in den Va'a rein. Und da kann ich ganz gemütlich eine Tour mitmachen. Ich komme überall hin. Ich kann lange Distanzen damit bestreiten. Aber ich kann dann halt eben auch mal sagen, so, boah, heute ist der Wind so, jetzt fahre ich mit dem Auto nach Dein und reite einfach mal schön die Runde runter. Mhm. Also diese weite Vielfalt halt einfach, die dann auch so einem Boot bietet. Ja, und ich bin halt irgendwann von diesem Bacillus-Paddeln befallen worden. Also da ist das eigentlich egal, welches Boot. Da
macht man auch nicht mehr los. Was waren deine bis dato schönsten Erlebnisse?
Ja, also eigentlich das schönste Erlebnis war, das habe ich selber nicht mal sportlich gemacht, sondern in meiner Funktion als Trainer, als 2001 mein Damenteam, was bei mir aus dem Verein kommt, Weltmeister über die 200 Meter in Philadelphia geworden ist. Das erste Mal ein europäisches Team die Asiaten geschlagen hat. Das war so mit das Highlight. Was natürlich auch genauso schön ist, sind die Erfolge, die ich dann halt als Trainer mit den Sportlern im Para-Bereich gemacht habe. Mhm. Also das ist schon...
Wenn man dann merkt, dass die Dinge funktionieren.
Dass man das, was man da reingesetzt hat an Energie, Zeit und auch oft ja schon viel Zweifel dann dabei ist, ist das alles richtig, wenn das dann doch belohnt wird.
Mhm. Wahrscheinlich auch viel Trial and Error dabei, ne? Man muss
auf jeden Fall
viele Dinge ausprobieren, die vielleicht auch mal nicht funktionieren.
Beim Drachenboot vielleicht nicht so sehr viel, da kann man ganz viel adaptieren aus dem Rennsport halt eben, wo ich auch ursprünglich herkomme. Aber im Para-Bereich ist auf jeden Fall immer mit Versuch und Fehler und wieder neu anfangen und neu ausprobieren, gerade im Bereich der Technik, was kann man da machen.
Und was steht noch so auf deiner Bucketlist? Also was sind noch so Sachen, wo du sagst, das möchte ich dann einmal bepaddelt sein, da möchte ich einmal mit dem Boot draußen gewesen sein?
Also auf meiner Bucketlist zum selber machen ist definitiv Paddeln vor Hawaii. Mhm. Ich wollte eigentlich meinen 50. Geburtstag da verbringen, ich wollte meinen 60. Geburtstag da verbringen, hat beides okay. mal zeitlich einfach nicht geklappt. Also da möchte ich schon auf jeden Fall mal hin, weil das ist für mich der Ursprung dieser Sportart. Mhm. Und sonst ist auf der Bucketlist 2028 vielleicht nach Los Angeles mit ein paar Parakanuten im WA zu den Olympischen Paralympischen Spielen zu kommen.
Was müsste dafür passieren?
Müsste ich Geduld haben.
Okay.
Die Sportler müssten weiterhin bei der Stange bleiben, klar, die wir haben. Und vielleicht, was jetzt gerade so Diskussion ist, es sind ja nur einige Schadensklassen im Moment im paralympischen Programm drin. Und da, wo wir Deutschen im Moment sehr gut besetzt sind, die sind noch nicht, also die VL1-Klasse, also die mit der höchsten Einschränkung, also mit der höchsten Behinderung, die hofft man, dass die nächstes Jahr mit ins Programm aufgenommen werden, weil jetzt so erstmalig bei den letzten Weltmeisterschaften die Teilnehmerfelder dann doch auch größer geworden sind. Und das ist immer so die Voraussetzung davon, dass die IPC dann sagt, so, wir nehmen diese Schadensklasse auch mit ins Programm auf.
Okay, dann drücken wir da die Daumen, dass das passiert. Auch natürlich für deine Sportlerinnen und Sportler, dass diese Highlights kommen. Ich bin mir sicher, die Hawaii-Geschichte, die wirst du dir noch erfüllen.
Auf jeden Fall. Also das muss irgendwann noch sein. Also wenn ich auch nur noch dahin fahre und gucken kann.
Okay, aber mitmachen wäre schon schön,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Dicken Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns im Paddelschlag-Podcast gewesen bist. Und gerne, ja, würden uns freuen, wenn du nochmal irgendwann berichtest, was denn noch da so dazugekommen ist.
Alles Dankeschön, klar. Guido. Viel Erfolg bei dir.
Das war unsere heutige Paddelschlag-Podcast-Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne mal ein paar Kommentare da und dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört, hier bei uns im Paddelschlag.